Kunstradio. Radiokunst.
Damals?
Damals.
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 Damals. Wie ein ständig klingender Unterton liegt dieses Wort und was es bezeichnet, damals, in diesen Monaten und besonders in diesen Tagen unter dem Leben damals in Österreich. Nicht zuletzt auch unter den Äußerungen, der Arbeit, dem Denken der Künstler, damals, die hier leben.
Damals.
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 Im Kunstradio werden heute drei Radioarbeiten uraufgeführt und von ihren Autoren kommentiert. Damals die Wortklangmontage des bildenden Künstlers Robert Adrian X. Ein Kurzhörspiel, das der Schriftsteller Gottfried Distel und die Medienkünstlerin Andrea D. produziert haben, und zwar unter dem Titel »Von der Ostmark zum Mittelblock. Dichtung und Wahrheit nach Originalzitaten und dem Roman Europa den Afrikanern«. Und schließlich hören Sie noch die Toncollage »Ohne Widerstand« des Musikers Wolfgang Schlag. Allah segne Österreich, der heftige Schreiber. Grüß Gott, ich heiße Kohldampf. So oder so ähnlich lauteten die Titel der vielen Besprechungen, die in den letzten Wochen und Monaten über den Roman Europa den Afrikanern des Wiener Schriftstellers Gottfried Distel erschienen sind. 1984 konnte man in dem Band Ravums schon einen Blick in das erste Kapitel von Distels Politfiction-Heimatroman werfen, der jetzt kurzerhand zum Kultbuch der 90er erklärt worden ist. In die Zukunft projiziert wird darin der Untergang, das Verschwinden Österreichs von der Landkarte beschrieben. Seine pfiffige Schnauze erzählt direkt, spontan, flott, erregt, vehement, atemlos, meint ein Kommentator, und schreibt an anderer Stelle eine Geschichte, die uns Thrills und Chills, die Wirbelsäule rauf und runter jagt, die uns Soul und Mindfood liefert. Eine solche Geschichte ist uns die österreichische Literatur lang schuldig geblieben. Dazu hätte sie es mit den neuen Medien aufnehmen müssen, mit der rasanten Ästhetik der Videoclips und Computergames, wie Gottfried Distel in seinem Debütroman. Aus diesem Debütroman, der kurz vor dem Jahre 2000 spielt, wenn Wien unter anderem von asiatischen Soldaten besetzt ist und mit dem Land auch der Planet vor die Hunde geht, zitiert Gottfried Distel auch in der Radioarbeit, die er zusammen mit Andrea D. produziert hat und die wir Ihnen vorspielen werden, nachdem Sie etwas mehr über Andrea D. und Gottfried Distel erfahren haben.
Alles ist nur Schein und der Schein tut weh. Unecht, unecht, Lüge. Unecht, unecht, nichts. Fass mich doch an. Fass mich doch an.
Man kennt sie. Seit Beginn der 70er Jahre. Seit damals tauchen Andrea D. und Gottfried Distel, selten jeder für sich, weit häufiger gemeinsam, mit größter Selbstverständlichkeit sowohl in Diskotheken wie in hehren Kunsträumen oder bei Festivals wie etwa der Ars Electronica auf. Als Andy Warhol-Fans ist ihnen jedes Medium recht und das Populärkulturformat am liebsten. Sie drehen auf Super 8, arbeiten auf Video, machen Plakate, Schallplatten und Installationen. Natürlich schreiben sie, wenn es sich ergibt, auch auf Mupit für ein über Monate regelmäßig erscheinendes Kunst-BTX. Und selbstverständlich haben sie für ihre Gemeinschaftsarbeiten auch ein eigenes Label. Und dazu eines, das die Zeitstimmung immer besser trifft, nämlich Krisenproduktion.
wie man das damals deshalb Krisenproduktion genannt, weil erstens eine globale Krise ist und zweitens wir immer eine ganz individuelle Krise
Finanzkrise
haben. Finanzkrise. Weil, ja, nämlich, dass man überhaupt sowas irgendwas
wir
macht.
Wir sind ja ganz gut, provokant im Himmel gesagt, die Dinge schauen so und so aus, wenn wir nicht mehr Geld gehabt haben. Wir haben das und die Summe haben wir da, können wir jetzt die Schallplatten machen, geht sich gerade aus. Ja. Oder ein Super 8-Film, ne? Auch wenn der Ton nebenher läuft am Kassettenrekord.
Ja, das war nicht
drinnen. Und das war eine permanente Krise. Ne? Also dann,
und deshalb ist die Krise, muss ich jetzt glaube ich, wirklich ein bleibender Begriff, weil die Krise ändert sich gleich. Ne?
Unter dem Eindruck des Wiener Aktionismus verließ der junge Gottfried Distel Anfang der 70er Jahre seinen Schreibtisch, um in einer Form an die Öffentlichkeit zu treten, die mit der üblichen Dichterlesung nicht mehr viel zu tun hatte. Dafür aber umso mehr mit der damals noch recht neuen Performance.
Das war in den frühen 70ern, war das zumindest eine lebendige Kunstform noch, und die Performance. Und das waren wirklich aufregende Dinge. Und da hat man sozusagen auch können den Körper einbringen. Und das hat man sehr entsprochen und auch auftreten können. Also richtig fast schauspielermäßig auftreten. Und eben auch dieses Grenzensprengen, das war auch irgendwie sozusagen eine wichtige Sache. Und sozusagen, da hat sich dann auch schon irgendwie angeboten, dass man irgendwie mit allen Medien auch versucht zu arbeiten, die irgendwie am Tapet sind, von Video, Film, Musik, was immer. Ne? Und da natürlich auch unter dem, aus der Erwägung heraus, dass schon das Problem ist, dass die Leute weniger lesen. Ne?
Jeder ist so klug wie ein Telefon, was ich erst entdecke, alle wissen es schon. Jeder erzählt mir, doch da ist nichts dran. Ich glaub, die sind am Ende und mein Leben fängt.
Wir haben eine Schallplatte gemacht zu der Zeit und sind sogar auf ein recht professionelles Niveau gekommen. Die ersten Platten waren unter dem provokanten Titel Rasse, Menschen helfen armen Menschen.
Ich gehe am Abend durch die große Stadt, doch was ich so bewundere, alle haben es satt. Für mich ist das Schönste, was ich gerade sehe.
Da haben wir noch als Duo gearbeitet und später haben wir dann...
Es ist damals der Synthesizer entdeckt worden im Pop und...
Und später haben wir dann eine richtige Band gehabt, die hat quasi Sternenstaub. Und wie gesagt, wesentlich waren immer die Texte und die Musik waren so war auch sehr wichtig und die war, glaube ich, ziemlich gut.
Das Gesamtkonzept auch, die Bühnenbilder.
Ja, es hat immer Bühnenbilder
gegeben. Das Design des Sternenstaub war immer New Wave Swing Band.
So eine Parallele haben wir da im Kopf, so quasi die Vorkriegszeit, also Swing als Vorkriegs- und Kriegsmusik. Ne? Und wir haben uns eben da an Swing-Harmonien und klassischen Benny Goodman oder Glenn Miller-Harmonien orientiert. Wir haben nicht Nummern nachgeschrieben, wir haben nur eine einzige Originalnummer gehabt, so als Scherz. Aber wir haben uns irgendwie an dieser Art Musik orientiert, vor allem, weil diese Swing-Nummern auch sehr gescheite und witzige Texte hatten. Es war nicht nur Tralala, sondern wirklich sehr schöne Texte.
Es war natürlich auch die New Wave-Ideologie war ja auch die des selber Machens. Ne? Und man muss auch sagen, dass da wirklich wahnsinnig kreative Dinge einfach passiert sind. Jeden Tag eine neue Single in Köln oder eine neue LP in Hamburg, Palais Schaumburg oder was immer. Das ist wirklich nicht viel Bewegung gewesen.
Und das war wirklich.
Und das ist so Mitte der 80er, war das eigentlich. War das am
Ende. Ja, inflationär. Ne?
Ich versuche ihm jetzt wieder genau das zu machen, was man sozusagen jahrzehntelang behauptet hat, es geht nicht, einen Roman zu schreiben. Mit Figuren, mit einer Handlung, mit einer Geschichte, mit sorgfältig ausgearbeiteten Szenen im Detail, einer Story durchgehend. Ne? Und das ist sicher jetzt neu. Ne? Und deshalb stützen sich die alle drauf.
Im Vorwort zu seiner Anthologie Ravums polemisierte der Herausgeber und Distelfreund Peter Glaser 1984 gegen die langweilige, lahmarschige Literatur der 70er Jahre. Gegen dieses kulturelle Bermuda-Dreieck, worin die Begeisterung verloren ging, wo Angst, Trauer, unheimliche Nachdenklichkeit und das Neo-Gefühl Betroffenheit herrschten. Tatsächlich war das Schreiben, so Gottfried Distel selbst kürzlich in einer Kunstzeitschrift, eine an sich schöne und lustvolle Sache, in den 70er Jahren zur Qual geworden. Einfach rat- und perspektivlos.
Aber zum Beispiel der Jandl, der ist ja nur in den 60er Jahren witzig gewesen. Wenn er reimt, Phallus klebt Alus, zum Beispiel. Ein Gedicht, das man bewundert hat als Gymnasiast in den 60er Jahren. Das hat irgendwie so revolutionär und respektlos geklungen. Aber heute betrachtet würde ich meinen, dass man von Literatur wieder mehr verlangen muss. Weil solche Versen wie Phallus klebt Alus, wenn du mir da einen Kassettenrekorder herstellst, so, so schreibe ich dann ganzen Gedicht, dann innerhalb von einer halben Stunde schiebe ich da solche Versen raus. Ne? Heute ist es ja nicht mehr, das war ja mutig, ne? Das war ja provokant. Da hat er die bürgerliche Literatur aufgeschrien. Ne? Und ich versuche ihm auch im Zuge dessen, diese neue, schnell geschriebene, witzige Literatur mit Thema, die aktuell ist, die auch teilweise journalistisch recherchiert ist, versuche ich eben sozusagen auch da so Ahnherren zu finden. Und das ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg hat man das in Österreich unterdrückt. Und deshalb, diesen Bereich hat man eben Leuten wie Konsalik und Simmel überlassen. Aber nur deshalb, weil jemand, der besser schreiben konnte, hat das irgendwie einfach nicht gemacht. Da hat man sich eben sozusagen hineinverrannt in den Gedanken, das geht mit der deutschen Sprache nicht mehr. Nach Wittgenstein kann man das nicht mehr. Tatsache ist eben, dass wir sind schon Fernsehkinder und jetzt die Nachwachsenden, die sind überhaupt absolute Video-Fernsehkinder. Und da brauche ich heute nicht endlos beschreiben, psychologische oder sonstige Situationen, das kennt man alles, das ist alles, in der heutigen Zeit kennt man das, man war dort, das reist ja jeder herum und so weiter. Und die Wahrnehmung selbst, das schnellere Wahrnehmen, die Spielberg-Filme zum Beispiel, die Indiana Jones-Filme, waren revolutionär in der Ästhetik, die haben auf das reagiert. Und da meine ich, dass die Literatur da auch mithalten können muss. Und ich finde es nichts Negatives, sondern das ist eine Aufgabe für die Literatur, eine Herausforderung. Also mein Buch ist eindeutig in einer filmischen Dramaturgie geschrieben, zum Beispiel. Auf diese Geschichte. Und es ist natürlich auch sehr, sehr medial. Die Wirklichkeit, es ist zwar alles kaputt in dieser utopischen Szenerie im Jahr 2000, aber es wird trotzdem irrsinnig viel Wirklichkeit kommt via Radio. Das entspricht unserem Gewordensein eigentlich, mit den Medien, aufgewachsen mit den Medien.
In einem Kurzhörspiel lesen Gottfried Distel und Andrea D. 1985 in einem Europa, das im Jahre 2001 durch den Dritten Weltkrieg zur Zone 4 verkommen ist, eine Station Radio Camp Europa Töne der Besetzung senden. Der Roman Europa den Afrikanern konzentriert sich kurz vor dem Jahr 2000 auf ein besetztes Österreich. Die Parallelen zwischen der Romanzukunft und der österreichischen Vergangenheit sind unüberlesbar. In ihrem neuen Hörstück »Von der Ostmark zum Mittelblock« haben Andrea D. und Gottfried Distel diese Parallele besonders stark herausgearbeitet.
Es hat sich halt jetzt diese Parallele aufgedrängt von diesem leicht utopischen Roman, der eben ein neues Besetztsein behauptet, zu der realen Besetzung Österreichs im Jahr 1938. Wobei in dem Roman ja die Mentalität der Österreicher, die anbasslerische, eine große Rolle spielt. Und die hat ja auch damals eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Nicht?
Das ist eben wieder, damals sozusagen der Österreicher, der immer auch diese bestimmte Mentalität, die ja nicht unbedingt nur für den Österreicher typisch ist, dass man überall nur den Vorteil sieht. Ne? So wie eben unter Hitler hat man den persönlichen Vorteil gesehen darin, dass man jüdisches Eigentum zum Beispiel anhäufen konnte. Und in meinem Politfiktion, in meiner Politfiktion, wo Österreich dann von Moslems besetzt ist, da sozusagen findet der Österreicher auch biegt sich auch die Rosinen des Besatzungsschicksals heraus. Dinge wie zum Beispiel Vielweiberei. Er genießt es plötzlich, dass er jetzt wieder mehr Weiber haben kann. Solche Dinge. Wichtig ist eben auch zur Mentalität, zur faschistischen Mentalität. Und da gibt es diese Wienerin, die aus ihrer Erfahrung heraus berichtet, die nur kurz in dem Radiostück vorkommt, die sagt, wir wollten doch nichts als vorwärts kommen. Und da gibt es sozusagen einen Bogen auch zur Gegenwart, wenn jetzt gar zu viel von Waldheim und Faschismus die Rede ist, dass heute wieder eine ähnliche Mentalität. Es ist eigentlich dieselbe Mentalität, unverändert da. Und die Leute wollen auch wieder nichts, also sie wollen nicht überleben und vorwärts kommen.
Das Material für das Radiostück »Von der Ostmark zum Mittelblock« setzt sich aus Zitaten aus dem Roman und aus Zitaten aus Zeitungen und Tondokumenten der späten 30er Jahre und der Nachkriegszeit zusammen.
Es ist so, dass für mich alle Dinge, die Geschichte haben, eine große Faszination ausüben. Es ist einfach auch ein naturgetreues Plagiat von einem Gegenstand, der einfach 10, 20, 30, 40, 50 Jahre alt ist, nie dasselbe. Es haben Dinge, ob das jetzt eine Fliegerhaube ist, also eben aus den 30er Jahren oder eine Zeitung, die man unterm Teppichboden findet, die 50 Jahre alt ist, oder eben ein Tondokument, das hat alles ein ganz eigenes Flair, das vom bloßen Informationsgehalt einmal völlig unabhängig ist. Und dieses Flair ist eine richtige Kraft. Also das, selbst wenn es nur ein Fetzen Papier, also ein Stück Werbung, das 60 Jahre alt ist, hat dieser Fetzen Papier eine sehr starke emotionale Kraft. Und mit dieser Kraft zu arbeiten, das ist halt, das ist ganz toll, nicht? Weil das wirklich eben stark wird, das Stück dadurch. Und es ist natürlich auch eine große Verantwortung. Also es ist eine große Verantwortung. Und wir haben bewusst da das Originalmaterial wie ein Strukturelement eingesetzt. Wir haben uns auf ganz wenig Originalzitate beschränkt, ganz bewusst, und auf Originalzitate, die eigentlich relativ neutral sind. Also die Sätze sind und Aussagen sind, die eigentlich heute auch gemacht werden könnten in einem ganz anderen Zusammenhang. Wir haben keine Hitlerrede und wir haben eigentlich auch kaum ein Sieg Heil Geschrei, nur einmal ganz, 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 ganz wenig und da fast gezwungenermaßen, weil sie das nicht gut anders schnell lassen können. Und alle anderen Dinge, die wir verwendet haben, sind eigentlich von der reinen Aussageebene her ganz neutral, nicht? Weil dass eine Frau sagt, wir wollten nur vorwärts kommen, das kann man heute auch sagen und keiner wird sich was dabei denken, nicht? Oder dass halt irgendwo ein Jubel ist bei jedem Fußballmatch, wenn gewonnen wird oder verloren ist, ein Jubel und ein Geschrei. Und trotzdem weiß man sofort, was los ist. Also man weiß sofort, dass das nicht jetzt wer gesagt hat oder auf eine jetzige Situation bezogen wer gesagt hat, wir wollten nur vorwärts kommen. Und man weiß auch sofort, dass dieser Jubel eben 50 Jahre alt ist. Und mit diesen kraftvollen Zäsuren haben wir eben ganz bewusst gearbeitet.
Von der Ostmark zum Mittelblock. Dichtung und Wahrheit nach Originalzitaten und dem Roman Europa den Afrikanern von Gottfried Distel.
Noch 14 Monate bis zum Jahr 2000. Österreich existiert nicht mehr. Russische, amerikanische und vietnamesische Truppen haben die Alpenrepublik besetzt, um Europa vor den Truppen des neuen Mahdi zu schützen. Die Österreicher haben sich, wie so oft in der Geschichte, mit den neuen Herren abgefunden. Sie werden sich auch mit den afrikanischen Eroberern arrangieren.
Noch 14 Monate bis zum Jahr 2000. Was wird geschehen bis dahin, fragte der Vietnamese und blickte melancholisch aus dem Fenster. Ich hatte ihn auf eine Flasche Bier eingeladen. Aus der Flasche war ein ganzes Fass geworden. Man musste sich gut stellen mit diesen Leuten. Innerhalb einer Woche hatte ich 5 Vietnamesen zu Gast. Davor waren es 2 Russen und 3 Amerikaner. Die Vietnamesen waren mir die Liebsten. Sie vertrugen am wenigsten.
Unser herrliches Wien, eine dunkle, finstere Provinzstadt.
Was soll's, dachte ich und erinnerte mich daran, wie vor vielen Jahren die Vietnamflüchtlinge plötzlich zum Hauptthema der Medien geworden waren. Auch Österreich tat sich damals hervor und nahm gnadenhalber ein paar Familien auf. Wie exotische Würstchen kamen sie uns allen vor, als sie im Burgenland und in Waldviertler Zwergdörfern auf Staatskosten untergebracht wurden. Nun gab es de facto keinen österreichischen Staat mehr und man musste sich diese schlitzäugigen Lilliputaner einbraten, indem man sie auf eine Flasche Bier einlud. Aber aus der Flasche wurde jedes Mal ein Fass und es waren so viele von ihnen da, dass ich wirklich nicht wusste, wie ich mir diesen Luxus in Zukunft leisten sollte. Am Anfang hatte ich mich ja geweigert, mit ihnen überhaupt zu sprechen. Ich unterhielt mich höchstens mit dem einen oder anderen Amerikaner, weil die mir noch am sympathischsten waren. Doch bald merkte ich, dass ich so nicht weit kam. International hatten die Amerikaner vielleicht mehr zu reden. Aber hier, im österreichischen Alltag, bestimmten die UNO-Truppen aus der dritten Welt, was geschah.
Das Wort der Woche. Je eindeutiger und mächtiger, der Wille des österreichischen Volkes zum Ausdruck kommt, dass unserem Lande die staatliche Unabhängigkeit erhalten bleibe, umso stärker wird Österreichs Freiheit gesichert sein. Kleines Blatt, Februar 1938.
Plötzlich tauchte neben mir eine vermummte Gestalt auf. Sie strich über die Häuserwand, klebte etwas drauf und verschwand im Dunkeln. Ich schaute genauer hin und sah ein Plakat. Es musste erst aus der Druckerei gekommen sein, denn der Plakatierer hatte in der Eile einige noch feuchte Buchstaben verwischt. Ich wurde neugierig und las. Ein Jahr Besatzung ist genug. Österreich darf nicht länger eine Kaserne sein. Ich nickte. Wien war wirklich eine Kaserne geworden. Es fehlte nur noch, dass wir jeden Morgen zum Appell antreten mussten. Das Parlament war aufgelöst worden, den Staat Österreich gab es nicht mehr und damit war auch der Name Österreich von der Landkarte verschwunden. Wir waren jetzt der Mittelblock, europäisches Krisengebiet, Opfer der globalen Krisenproduktion. Vor 1,5 Jahren hatte es einen schlimmen Krieg gegeben. Nordafrika und der Nahe Osten waren noch immer verseuchtes Sperrgebiet.
Auf der einen Seite fanatisierte, arme, beutelustige Wüstenkrieger, die nichts zu verlieren und alles zu gewinnen haben. Auf der anderen Seite satte, reiche, müde Kulturmächte, die sich lieber von den hungrigen Barbaren überrennen lassen, als sich zu ernstem Widerstand aufzuraffen. So stand die Situation damals und so steht sie heute. Auf der gleichen 10.000 Kilometer langen Frontlinie wie vor 1300 Jahren stehen arme, beutehungrige, kampflustige Wüsten- und Steppenreiter gegen reiche, satte, müde Weltmächte auf. Und die Weltmächte ziehen sich zurück. Arbeiterwoche, 5. Februar 1938.
Meine Hörer in Österreich. Vor etwas über einer Woche betonte der amerikanische Außenminister Cordell Hull, dass die Frist fast verstrichen ist, in der die Österreicher einen Beitrag zu ihrer eigenen Befreiung leisten müssen.
Die muslimischen Invasionstruppen hatten Ungarn noch im Sturm genommen, aber im neutralen Österreich hatten die Vereinten Nationen endlich die Möglichkeit, dem Wahnsinn Einhalt zu gebieten. In Österreich wurde praktisch das Kriegsrecht ausgerufen. Truppen der NATO und Warschauer Paktstaaten wurden eingeflogen und im Burgenland postiert. Der Vormarsch der Arabo-Afrikaner kam zum Stillstand. Dadurch wurde eine Neuauflage der Türkenbelagerung von Wien verhindert. Aber die fanatischen Moslems konnten nicht dazu überredet werden, umzukehren. Unbeirrt wollten sie den Namen Allahs mit Feuer und Schwert verbreiten. Der dekadente Westen sollte ein für alle Mal vernichtet werden. Deshalb standen sie an der österreichisch-ungarischen Grenze und wichen keinen Schritt zurück. Der Weltsicherheitsrat sah sich dazu gezwungen, Österreich von internationalen Truppen aus Sicherheitsgründen besetzen zu lassen. Die Musulmanen hatten einen Keil in das Gleichgewicht des Schreckens getrieben.
Wenn gewaltige Großreiche von kleinen Armeen erobert oder zumindest zurückgedrängt werden, dann liegt die Vermutung nahe, dass diese Reiche innerlich morsch, zum Untergang reif waren, noch ehe der Feind zupackte. Arbeiterwoche, 12. Februar 1938.
Nichts hatte sich verändert bis zum 1. Juli 1999. Der Mittelblock, das ehemalige Österreich, war besetzt und im Osten wurde nach wie vor gekämpft. Manchmal war es sogar, als ob man mitten in Wien Schüsse hören konnte. Der Weltsicherheitsrat tagte in Permanenz. Die Supermächte verhandelten mit den islamischen Führern. Würde Österreich neutral bleiben oder würde man das Geburtsland Hitlers den Barbaren zum Fraß vorwerfen? Diese Frage bewegte die internationale Presse und die Herzen der Betroffenen. Doch die Jahrtausendwende näherte sich mit Riesenschritten und die Betroffenen wurden von Tag zu Tag optimistischer. Sie waren davon überzeugt, dass Österreich spätestens mit 1. Jänner 2000 seine Freiheit wiedererlangen würde. Und diese Überzeugung bestätigten sie sich autosuggestiv durch eine hysterische Ausgelassenheit.
Doch nichts wollen, als nur vorwärts kommen. Zurückdenke. Ich mag gar nicht zurückdenken. Aber meinen Kindern sage ich immer, Hände weg von der Politik.
Der neue Nachtclub Afro Negro öffnete am 31. Dezember 1999 seine Pforten. In diesem heißen Disco-Tempel sollte auch der Schönheitswettbewerb um die Miss Sicherheitszone 2000 stattfinden. Der Countdown lief. Es waren nur noch 120 Minuten bis zur Stunde Null.
Auf dem Podium des großen Saales haben sich zwei Musikkapellen postiert. Die Musik des Infanterieregiments Babenberg Nummer 15 und Leo Jaritz mit seinen Jazz-Symphonikern. Ununterbrochen ertönen bekannte und exotische Weisen. Die Geigen seufzen, die Cellis singen, die Trompeten kichern, die Flöten trillern, die Klarinetten hasten nach Triolen, die Zugposaunen pumpen die Töne aus den untersten Lagen, die Trommeln wirbeln, das Triangel bimmelt im Dreiklang, die Pauken donnern bum, bum, immer im Takt, eins, zwei, drei, immer im Takt. Und die Paare drehen sich, neigen sich, beugen sich, gleiten und walzen selbstvergessen dahin. Um 11 Uhr tritt das Staatsopernballett auf den Plan, tanzt einen Straußwalzer. Arbeiterwoche, 5. März 1938.
12:05 hängte der Konferencier den Kandidatinnen rot-weiß-rote Schleifen um. Auf der Schärpe der Schönheitskönigin stand Miss Sicherheitszone. Und als die Uhr 12 schlug, tauschte der Konferencier unter den johlenden Zurufen des Publikums die Schärpe gegen eine Schleife mit den Lettern Miss Austria. Meine Damen und Herren, brüllte der Moderator, wir schreiben den 1. Jänner 2000. Die Politiker haben es uns versprochen. Österreich ist frei.
Gott schütze Österreich! Gott schütze Österreich! Gott schütze Österreich!
Prosit Neujahr! Wie im vergangenen Jahr werde ich auch 1938 auf meinem Posten sein und Ihre Haut gesund und kräftig halten. Deshalb trinke ich auf Ihre Gesundheit, Ihre Nivea-Creme. Neues Wiener Tagblatt, 1. Jänner 1938.
Gott schütze Österreich! Gott schütze Österreich! Gott schütze Österreich!
Die Moslems kommen, riefen mir die Radfahrer zu, denen ich auf meinem Heimweg begegnete. Im Radio wurde der Abzug der NATO-Truppen bekannt gegeben, brüllten sie im Vorbeifahren, Österreich ist nicht frei, Österreich wird Gaddafi überlassen. Ich hielt das Ganze für einen Neujahrsscherz. Wiener Kinder, die vom vielen Silvesterfeiern verrückt geworden waren. Ich fragte sie, wo sie hin wollten. Zum Flughafen war die Antwort, die Moslems kommen. Noch immer blieb ich skeptisch. Der Flüchtlingsstrom kam mir spanisch vor. Zu fest glaubte auch ich den Politikern, die im UNO-Konferenzzentrum verhandelten und die uns für den 01.01.2000 die Freiheit versprochen hatten. Trotzdem beschleunigte ich meine Schritte. Eine seltsame Stille lag über Wien. Die Feuerwerkskörper waren verstummt. Die Silvesternarren waren wie vom Erdboden verschluckt. Noch immer viel Schnee. Es waren spärliche, wässrige Flocken. Aber es reichte für einen dünnen, arktischen Teppich, den ich mit meinen Fußspuren entjungferte. Ab dem Schwarzenbergplatz lief ich. Plötzlich konnte ich es nicht mehr erwarten. Ich wollte bei meinen Freunden im Puddingshop sein.
Mitternacht ist längst vorbei. Für das ausgelassene Volk scheint es heute keine Uhr zu geben. Von den Ehrengästen sind fast noch alle zugegen. So ausgezeichnet unterhalten sie sich. Sie sitzen in grünen Lauben bei Schrammelmusik und Wiener Liedern, die Willi Strohmeier hinreißend singt, und tun sich gütlich an edlem Rebensaft. Bei allen Anwesenden ist jede schlechte Erinnerung längst zurückgedrängt worden. Nur angenehme Erinnerungen haben Platz in den heißen Köpfen. Arbeiterwoche, 5. März 1938.
haben, schwer bezahlt. Und haben doch nichts wollen, als nur vorwärts kommen.
Auf dem Pult lag die neueste Ausgabe von Le Monde Africain. Die Schlagzeile lautete: Österreich kaputt. Ich las den Artikel und erfuhr, dass die schwarzen Entwicklungshelfer beim Wiederaufbau auf unüberwindliche Schwierigkeiten gestoßen waren. Durch jahrzehntelange Überdüngung war der ausgepowerte, vergiftete Boden unfruchtbar geworden. Der Raubbau rächte sich, landwirtschaftliche Nutzung war auf Jahre hinaus unmöglich geworden. Auf technologischem Gebiet war Österreich gegenüber dem pazifischen Raum ohnehin nie konkurrenzfähig gewesen. Die ehemaligen Renommierbetriebe, wie etwa die Voest in Linz an der Donau mit ihrem LD-Stahlkocherverfahren, hatten auf dem Weltmarkt längst ausgespielt. Sogar der frühere Devisenbringer Nummer 1, der Fremdenverkehr, fiel aus. Durch das Baumsterben gab es in den Alpen keinen Lawinenschutz mehr. Die Skigebiete waren bis in die Gletscherregionen hinauf durch den jahrzehntelangen Massentourismus zerstört worden. Blieb nur noch das Historyland im Atommuseum Zwentendorf, dem einzigen Kraftwerk der Welt, das niemals in Betrieb ging.
Wir haben schwer bezahlt und haben doch nichts wollen, als nur vorwärts kommen.
Am 7. März des Jahres 2000 marschierten arabo-afrikanische Truppen bei Salzburg über die süddeutsche Grenze. Die Streitkräfte der Bundeswehr wurden im Schlaf überrascht oder mit Senfgas eingeschläfert. 3 Tage später gehörte auch der Freistaat Bayern zum Mittelblock.
Gott schütze Österreich!
Das war ein Kurzhörspiel von Andrea D. und Gottfried Distel. Von der Ostmark zum Mittelblock. Dichtung und Wahrheit nach Originalzitaten und dem Roman Europa den Afrikanern von Gottfried Distel.
Damals.
Damals.
Damals?
Damals?
Damals.
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 Ohne Widerstand nennt Wolfgang Schlag seine Collage, zu der er zum Teil ähnliches oder sogar das gleiche Material verwendet hat wie Gottfried Distel und Andrea D. für ihr Kurzhörspiel. Allerdings, Wolfgang Schlag, Jahrgang 1958, ging an dieses Material vom Standpunkt des Musikers aus heran.
Es war für mich schon wichtig, dass die Worte bzw. der Klang der Stimme für mich die Betroffenheit erzeigt haben. Und nicht mehr unbedingt dieses Wissen, dass das um den 11. März 1938 passiert ist.
Am 11. März 1938 verabschiedet sich Bundeskanzler Kurt Schuschnigg via Radio von der österreichischen Bevölkerung. Seine Rede endet mit dem Satz: Gott schütze Österreich.
Der wichtige künstlerische Aspekt für mich ist die Betroffenheit dieser einzelnen Worte. Wie ich mir das Material angehört habe, wie es also im Rohzustand da gelegen ist vor mir, 100 Einzelteile, dann war eigentlich jeder Teil für sich gehört ein Stück Gefühl, positiv oder negativ. Und die Zusammensetzung dieser Gefühlserregungen sozusagen hat für mich dieses Stück ergeben.
Ohne Widerstand von Wolfgang Schlag. Dauer 3 Minuten 40.
Ohne wesentlichen Widerstand, ohne Widerstand.
Selbstgerufen.
Deutsches Blut.
Die Retter.
Der Gewalt weichen.
Aus tiefster Not.
Widrigen Volk.
seligster Freude meine Heimat.
Anzuerkennen, jegliche Obrigkeit mit Ja abgeben, der ganze Klerus, verpflichtende Tatsachen, die von Gott gegebene Regierung. Und darum beten wir, die Bischöfe zu dem neuen Staat bekennen, heil.
Sie hörten Ohne Widerstand, eine Collage von Wolfgang Schlag.
Damals?
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 Damals.
Damals.
Das Wort damals ist dem in Österreich damals lebenden bildenden Künstler Robert Adrian X, er kommt aus Kanada, in den letzten Monaten und Wochen besonders aufgefallen.
Ja, damals ist schon ein Leitmotiv jetzt in der jetzigen Diskussion. Es ist überhaupt der Hauptthema. Man sitzt zum Abendessen mit Leuten und es wird nur so damals gesprochen. Oder die jetzige Situation mit dem damals im Hintergrund. Und ja, das Wort damals außerdem in Deutsch ist ein sehr schönes Wort. Der englische Ausdruck then ist überhaupt nichts. Damals ist eben ein schönes Wort, der viel mehr drinnen hat. Es hat eigentlich inhaltlich mehr als was ich von anderer Sprache kenne. Ein schönes Wort ist es auch. Und mit diesem Kontext natürlich mit einer sehr, ja, so grauen Hintergrund hat. Oder sagen wir braunen Hintergrund oder einen grausigen Hintergrund. Und diesem Wort ist im Luft, überall hört man das. Und es hat mir eingefallen, dass wir sollen es Aufnahme machen von diesem damals, so viel wir finden können und zusammen in irgendwie einen Reihe bringen. Aber das sind jetzt dann da, was wir aufgenommen haben. Das Wort kommt dann 7 Millionen Mal vor in Österreich. Auch die, die nicht geboren waren, die noch Kinder sind, müssen mit diesem damals irgendwie zurückkommen, damals. Mit dem Leben. Und das, diesen kurzen Ausschnitt ist eben ein Bild.
Damals.
Damals?
Damals.
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 Damals. Damals.
Damals.
Damals.
Damals.
Damals.
Damals.
Damals.
Damals.
Damals.
Damals.
Damals.
Damals.
Damals.
Damals.
Damals.
Damals.
Mitarbeiter der heutigen Sendung waren damals. Karl Menrath, Michaela Schedei, Peter Wolfsberger, Beate Firlinger, damals. Gerhard Frühling, Reinhard Handel, Ingenieur Thomas Husbeck, Ingenieur Alfons Galotti und Marie-Luise Angerer. Redaktion damals. Heidi Grundmann. Heute in einer Woche hören Sie als Ergänzung damals. Zur Ausstellung Kunst und Revolution im Museum für angewandte Kunst in Wien das Hörspiel Zangezi von Velimir Klemnikov. Damals. Regie Peter Sellers.
Damals.
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 Damals.